zur zweiten Hälfte der heutigen Vormittagssitzung der Sektion 3 von Philosophie. Darf Sie bitten, Ihre Handys stillzustellen oder auszuschalten, weil Sie es in der Pause wieder in Betrieb genommen haben. Und es ist mir eine große Freude und eine Ehre, Ihnen Elisabeth List vorzustellen oder eben nicht vorzustellen, weil es nicht unbedingt nötig ist, von der Universität Graz. Ihr Thema wird sein Körper, Kontingenz, Endlichkeit, Bemerkungen zu einer Philosophie der Grenze. Ich heiße Sie willkommen, Sie haben das Wort.
Ich möchte zuerst Sie ganz herzlich begrüßen und ich muss sagen, ich freue mich, dass so viele von den Teilnehmerinnen dieses großen Kongresses hierher gefunden haben. Und ich sage aber sonst gar nichts. Ich lese meinen Text, weil ich gezwungen bin, mich an das Zeitregime sehr streng zu halten. Und alle anderen Dinge haben wir dann fast 20 Minuten Zeit, gemeinsam zu besprechen. Ich beginne mit einer Frage, angeregt durch den Titel der Konferenz. Die Frage ist, welche Grenzen überschreiten? Spricht man, wie in der Ankündigung dieses Kongresses, von der Grenze zwischen Philosophie und Wissenschaften, über die Grenze zwischen einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen, dann bewegt man sich mit diesem Beispiel im Feld von historisch gewachsenen Unterscheidungen, die den Charakter von Konventionen haben, wie die Regeln des Redens. Solche Grenzen entstehen einfach, auch in wissenschaftlichen Praktiken, und sie lassen sich entweder autoritativ oder durch Konsens festlegen. Sie werden institutionalisiert. Sie können den Charakter von Dogmen annehmen, habitualisiert werden und zu unhinterfragten Selbstverständlichkeiten, aber sie können im Laufe der Zeit problematisch und damit auch verschoben werden. Sind alle Grenzen dieser Art? Brauchen wir Grenzen? Ja, wir brauchen Grenzen für unsere Selbsterhaltung, um uns in der Welt zur Orientierung, um Unterschiede zu machen zur Benennung unserer Position in der Umwelt. Grenzen sind das Produkt von Aktivitäten auf elementarer, das heißt biologischer Ebene, von Aktivitäten der Autopoiesis und später durch bewusste Praktiken und Strategien. Nehmen Sie das Beispiel Haut. Die Haut ist eine evolutionär entstandene Außenhülle, die durch verschiedene Formen der Panzerung, psychische, symbolische, materielle Praktiken verstärkt und verändert wird. Diese Grenze hat zwei Funktionen. Zugang nach außen zu schaffen, vor Einflüssen von außen zu schützen. Es gibt aber, und das ist meine These im Folgenden, zwei Arten von Grenzen. Solche, die im angedeuteten Sinn überschritten werden können, und solche, die unüberschreitbar sind. Die Grenzen, von denen zumeist die Rede ist, sind von der ersten Art, durch menschliche Praktiken und Tätigkeiten hergestellte und verschiebbare Grenzen. Grenze zwischen Territorien oder Staaten, Grenzen zwischen Rassen und Kulturen, Grenzen zwischen den Geschlechtern. Ich beginne also mit einer Typologie von Grenzen. Eine erste Grenze, die wir erfahren, ist ontologisch grundlegend. Die Grenze zwischen Selbst und Welt, zwischen Ich und Nicht-Ich. Da nun Ich und Selbst Äußerungsformen des Lebendigen sind, stellt sich zweitens die Frage, was das Lebendige ausmacht, was es vom Nicht-Lebendigen unterscheidet, also die Grenze zwischen Lebendigen und Unbelebten, Grenzen zwischen Materie und Leben. Dann weiters die Grenze zwischen dem Organisch-Lebendigen und dem Bewusst-Lebendigen, also die Dichotomie von Körper und Geist, von der in der Tradition so viel die Rede war. Dann eine wichtige Grenze, die Grenze zwischen dem Selbst und dem Anderen, und zwar dem einzelnen Selbst und dem einzelnen Anderen und zwischen Kollektiven. Die letzte Grenze, über die ich eigentlich sprechen wollte, aber im Zug des Nachdenkens habe ich halt gemerkt, es gibt sehr viele andere Grenzen auch, sind die Grenzen des organisch Lebendigen. Das sind Grenzen, die man erfahren kann bei Behinderung, Sterben, Tod. Endlichkeit. Das sind Grenzen, die man nicht überschreiten kann. Das sind natürlich nicht alle Arten von Grenzen, die man erfahren kann, aber doch solche, die für die Orientierung im Leben von Relevanz sind. Sie bieten uns Sicherheit. Wir versuchen, solche Grenzen festzulegen. Wir neigen dann rasch dazu, sie erst gegeben anzunehmen und auch, dass diese Grenze, die das Selbst gegenüber seiner Welt und so weiter, die Grenzen zwischen dem eigenen Selbst und dem anderen, eindeutig bestimmbar sind. Ist diese Erwartung berechtigt? Ich gehe davon aus, dass die meisten Grenzziehungen auf die eine oder die andere Weise fragil und instabil sind, auf jeden Fall umstritten. Dann sind notwendigerweise, ich verweise nochmal auf den Titel, alle Unternehmen der Überschreitung von Grenzen ebenso problematisch. Es gibt aber eine Art von Grenzen, die sich nicht durch eine Politik der Grenzen verschieben lässt, die Grenze des organischen Lebens. Doch nun zu den einzelnen Grenzen, die ich angeführt habe. Erstens die Grenze zwischen dem Selbst und der Welt. Bestimmte Grenzen sind da, sobald wir denken und zu sprechen beginnen. Um sprechen und denken zu können, müssen wir schon zwischen Selbst und Nicht-Selbst unterscheiden können. Das ist ebenso grundlegend wie trivial. Was wir sind, was wir zu tun vermögen, lässt sich aber durch solche Grenzziehungen nicht erklären, sondern ergibt sich aus einer Vielfalt von Weltbezügen. Es sind einmal die vielen Formen des Austausches mit der natürlichen Umwelt, durch die wir uns selbst erhalten. Leben heißt aber zugleich immer, die Grenze gegenüber dem Außen aufrechtzuerhalten. All das setzt die Fähigkeit voraus, die Welt um uns wahrzunehmen, Wissen über sie zu sammeln, für die Ziele des Handelns als Form des Eingreifens in die Welt zu verwerten. Mit anderen Worten, eine intentional gestaltete Weltbeziehung setzt spezielle kognitive Leistungen voraus, die uns als lebendigen Wesen eigen sind. Deshalb ist zu fragen, was lebendige Wesen, was das Lebendige überhaupt vom Nichtlebendigen unterscheidet. Das ist eine Frage, eine zentrale Frage der theoretischen Biologie, bevor sich die Molekularbiologie als theoretisches Modell durchgesetzt hat. Es bestimmte die Kontroversen zwischen Materialismus und Vitalismus am Ende des 19. Jahrhunderts. Als Ludwig Bertalanff eröffnete einen Weg zur Überwindung eines metaphysischen Dualismus von Leben und Materie, der sich in dieser Kontroverse aufmachte. Mit seiner Entdeckung, dass das Leben sich nicht seiner Substanz nach, sondern durch die Form seiner Organisation von der unbelebten Materie unterscheidet. Diesen Gedanken haben die Theorien der Selbstorganisation weiterentwickelt. Autopoiesis als Organisation des Lebendigen besagt nun, dass das Lebendige seine Differenz zu seiner Umwelt und das heißt seine Grenzen selbst hervorbringt. Diese Fähigkeit zeichnet das Lebendige aus. Die Pflanzen, die Tiere, einschließlich des Menschen. Eine lebendige Pflanze, zum Beispiel eine lebende Pflanze zum Beispiel, wächst. Das ist für die Betrachterin ihr augenfälligstes Lebenszeichen und damit als eine beständige Veränderung ihrer Begrenzung verbunden. Das Tier verfügt auf seinen höheren Entwicklungsstufen Bewegungs- und Orientierungsformen, die diese Grenze anders organisiert und Orientierungsformen, die man schon als Vorstufen von Intentionalität und Bewusstsein sehen muss. Es ist aber nicht in der Lage, seine Begrenztheit als Grenze bewusst in den Blick zu nehmen und zu verändern. Doch auch diese Grenzen sind durchlässig geworden durch die Entwicklung der Biotechnologien, letzten Endes durch die Projekte einer neuen synthetischen Biologie, die versucht, Lebendes aus materiellen Komponenten herzustellen. Ich komme jetzt zur Selbstbestimmung und zur Grenze des Selbst. Das sind Grenzen ganz anderer Art. Ein reflektierter Umgang mit den eigenen Grenzen ist ein Zeichen von Autonomie, eine Haltung, die man als spezifisch menschliche Form des Selbst- und Weltverhältnisses betrachtet. Ein reflektierter Umgang mit Grenzen würde also voraussetzen, sie bewusst wahrzunehmen und sie dann in das Selbstbild einzufügen. Die überlieferten Traditionen philosophischer Menschenbilder zeigt, dass sie sich vornehmlich auf die Selbstdefinition des Menschen als Animal Rationale, auf eine bloß negative Abgrenzung des Menschen vom Tier stützt, ohne viel Energie auf den Gedanken zu verschwenden, das die menschliche Lebensform in vielen grundlegenden Eigenschaften mit der des Tieres teilt. Die Rede von der Differentia Specifica in der Definition des Menschen stellt das Trennende über das, was die Gemeinsamkeiten von Tier und Mensch ausmacht, und führt so zu einer problematischen Grenzziehung zwischen den beiden. Der Mensch ist ein Tier, ein Mitglied der Gattung der Säuge und der Spezies der Primaten. Er ist, was er ist, ebenso sehr durch seine Teilhabe am Leben der Tiere wie durch die Besonderheiten, durch die er sich von anderen Tieren unterscheidet. Das Tier-Mensch-Verhältnis ist also ein Verhältnis der Teilhabe und nicht eines der Differenz allein. Ich komme jetzt zu einem nächsten wichtigen Schritt, die Differenz zwischen dem organisch Lebendigen und dem bewusst Lebendigen. In der Selbstwahrnehmung des Homo sapiens sind es Symbol und Bewusstsein, durch die sich Menschen von anderen Tieren unterscheiden. Als anthropologische Grundmerkmale entwickeln sie sich in Kontinuität mit der organischen Entwicklung der Spezies, sie sind ihr wesentlicher Bestandteil. Es sind also Unterschiede, die für das Leben der Gattung konstitutiv sind, aber nichts, was sie als das ganz andere von anderen Lebensformen strikt abgrenzt. Ähnliches gilt auch für andere Grenzziehungen, nicht nur die eben angesprochene zwischen Tier und Mensch und die Grenze zwischen Körper und Geist, sondern ganz allgemein die Grenze zwischen Natur und Kultur. Nun, was motiviert das Festhalten an solchen Dichotomien, die uns ja aus der philosophischen Tradition bekannt sind? Die philosophische Tradition versuchte, auf diese Weise die Sonderstellung des Menschen im Reich der Schöpfung zu verteidigen. Die Biowissenschaft, denn ihrerseits verwerfen diese Dichotomien mit ihrem Anspruch auf eine vollständige Bemächtigung und Kontrolle allen Lebens, des Organischen wie auch des Bewussten. Das heißt, Grenzen sind Machtdispositive. Nun zur Grenze zwischen Selbst und dem Anderen. Die Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen ist das Grundelement des Sozialen. Sie formt sich mit dem evolutionären Übergang vom lebendigen Bewusstsein zum Selbstbewusstsein durch den Eintritt in die Welt des Symbols. Selbstbewusstsein und Bewusstsein vom Anderen kann es erst dort geben, wo es Subjekte gibt, die ich sagen können, die fähig sind zu sprechen, zu sagen, das bin ich, eine Grenze zu ziehen zwischen dem, was ich nicht, was nicht ich bin. Ich zu sagen impliziert, dass ich kein Gegenstand, kein Objekt in meiner Umwelt bin. Und es bedeutet auch zu sagen, ich bin, was auch du bist. Du bist wie ich eine Person mit Selbstbewusstsein, die ich sagen kann, aber du bist zugleich eine andere, die sich außerhalb von mir befindet. Aber wer oder was ist dieses Ich, das spricht? Und wer ist diese andere? Ich bin anders als du. Wir sind beide Sprechende, aber wenn wir sprechen, sprechen wir aus, dass wir verschieden sind, dass es zwischen uns einen Unterschied, eine Grenze gibt. Diese Grenze festigt und formt sich in den je unterschiedlichen Perspektiven, die wir als Empfindende, Wahrnehmende, Sprechende und Handelnde aufgrund der Je-Meinigkeit der Situation des Sprechens und Lebens einnehmen. Die traditionellen philosophischen Wege der Aufrichtung und Erhaltung des Selbst und seiner Grenzen stützen sich auf eine monologische Sicht des Selbst gegenüber seiner Außen-, seiner Sozial- und Objektwelt. Die Welt des Anderen ist gedacht als ein Element des Außen, dem gegenüber die Grenzen des Selbst gewahrt und verteidigt werden müssen. Die Grenze zwischen dem Ich und dem Anderen wird auf diese Weise schließlich unüberwindbar. Die für das Selbst unverzichtbare Grenze zwischen mir und dir wird zu einer Wand des Solipsismus und des Egoismus. Luz Irigaray benennt in ihrem Buch Die Welt teilen den kulturellen Ort und den Herkunft dieser Form der Selbsterhaltung durch Abgrenzung vom Anderen. Es ist die Selbsterhaltung, wie sie sagt, eines männlichen Ich, das auf Sicherheit, Kontrolle und Souveränität gegenüber einen nicht nur weiblichen Anderen, aber vor allem dem weiblichen Anderen gerichtet ist. Gegenüber den männlichen Anderen aus der Sicht des Mannes besteht ein dauerndes Verhältnis der Rivalität und der Konkurrenz. Die Beziehung zu ihnen beschränkt sich auf die strategische Kooperation. Andere, die von diesem Standpunkt aus nicht interessant, das heißt nicht satisfaktionsfähig sind, werden als andere als gar nicht wahrgenommen. Irigaray versucht zu zeigen, was eine Beziehung zum anderen aussehen, wie eine Beziehung zum anderen aussehen müsste, die diesen Namen wirklich verdient, die sich auf den anderen selbst bezieht und nicht nur auf die jeweils eigenen Interessen im Blick auf den anderen. Was hieße es überhaupt, eine Beziehung zum anderen zu haben? Eine solche Beziehung wäre Begegnung mit dem anderen. Was das heißt, sagt Irigaray schon mit dem Titel ihres Buches Welt teilen. Es würde nämlich bedeuten, aus der abgesicherten Festung des eigenen Selbst hinauszugehen und wahrzunehmen, dass dieser andere eine eigene Welt hat, die unvertraut und fremd ist. Eben die Welt, die er bewohnt. Dieser Welt gewahr zu werden, kann man nur, wenn man bereit ist, sich zu öffnen für diese andere Welt, sie als eine Realität neben der eigenen Welt zuzulassen. Irigaray beschreibt diese Erfahrung des anderen, die, wie sie sagt, eine weibliche ist, als eine Form von Transzendenz. Transzendenz, weil der Schritt auf den anderen und seine Welt so bedeutet, zu erfahren, dass diese Welt, der sich das eigene Selbst aufhält, nicht die einzige Welt ist, die existiert. Es bedeutet die Aufforderung, sich auf neue Dimensionen von Welt jenseits der Grenzen des eigenen Selbst einzulassen. Das ist ein Risiko und ein Abenteuer zugleich. Irigaray unterscheidet also zwei Weisen der Transzendenz zu denken. Einmal die Weise, die traditionelle, die Tradition der Transzendenz zur Welt zu denken, als die Totalität all dessen, was existiert, wie es sich aus der Perspektive eines einzigen Subjekts darstellt. Eine andere Weise der Transzendenz hat ihren Ursprung im Respekt gegenüber der irreduziblen Differenz des anderen, gegenüber der Tatsache, dass seine Alterität für mich niemals erkennbar, von mir nicht anzueignen ist. Irigaray geht davon aus, und das ist jetzt ganz wichtig, dass das menschliche Reale aus zwei Subjekten besteht, die nie aufeinander reduzierbar sind. Das männliche Projekt einer einzigen Welt und einer monologischen Form von Transzendenz verdunkle die Welt des relationalen Seins als Möglichkeit des Menschen und des menschlichen, allgemeinen und speziell des weiblichen Seins, die Koexistenz in einer Welt zu führen, die sich nicht auf das eigene reduziert, sondern den Raum des Transzendierens oder einfach gesagt den Raum des Sein-Können für den anderen offen lässt. Das ist eben die Voraussetzung dafür, dass eine Begegnung mit dem anderen möglich ist. Angesichts der Anerkenntnis des anderen geht es also nicht um die Überschreitung von Grenzen. Denn der Gestus des Überschreitens ist immer auch einer des Überwältigens und der Inbesitznahme. Deshalb sind Grenzüberschreitungen zumeist Grenzverletzungen. Es geht vielmehr um die Bereitschaft, die Entscheidung, die eigenen Grenzen zu öffnen, sich zu riskieren, sich auszusetzen. Nur dann ist eine Annäherung an den anderen möglich. Nur ganz kurz jetzt zu den Grenzen des Kollektivs und seiner Transzendenzen. Im gegenwärtigen Diskurs um Grenzen geht es weniger um Grenzen des eigenen Selbst und des anderen. Es geht vielmehr um die Grenzen von Nationen, von Staaten, als kulturell, politisch und ökonomisch verfasste Einheiten, also Kollektive. Das über das Welt- und Selbstverständnis in Beziehung zum einzelnen anderen Gesagte gilt auch in diesem Fall. Beziehungen zwischen Kollektiven, die wir kennen, sind in der Regel Modelle solidärer Transzendenz ohne Kenntnisnahme des anderen. Wenn die Grenzen des anderen nicht wahrgenommen und respektiert werden, sind sie Grenzüberschreitungen, Grenzverletzungen. Denk an eine Geschichte der Kolonialisierung, wo der andere nicht wahrgenommen worden ist, sondern nur seine Welt als eine Ressource, die es gilt anzueignen. Die politische Geschichte, die Geschichte der Globalisierung insbesondere, ist voll von diesen Beispielen. Ich komme jetzt zum letzten Punkt, unüberschreitbare Grenzen, Grenzen des Lebens, über die ich eigentlich sprechen wollte. Ich lasse es Ihnen dann. Der erste Punkt ist Kontingenz. Kontingenz ist ein essentielles Moment der Welt, des Welt- und Selbstverständnisses sprach- und handlungsfähiger sowie Individuum, weil sie an ihren Leib, ihren Körper gebunden sind. Kontingent sind nicht nur die Beziehung zur Welt und zu den anderen, sondern alle Ereignisse und Erfahrungen des Lebens, auch und insbesondere das Lebensende. Dieses Moment der Kontingenz, das heißt der Offenheit und Unberechenbarkeit der Lebensdinge, verbindet sich so mit einem weiteren existenziellen Moment menschlicher Existenz, mit dem Moment seiner Endlichkeit und Erfahrung von Sterben und Tod. Es ist natürlich, dass wir, solange wir leben, dem Leben zugewandt sind, den vielfältigen Möglichkeiten der Realisierung von Wünschen und Plänen in einer offenen Zukunft und die Tatsache, dass das Leben irgendwann ändert, nicht bedenken. Diese Tatsache bleibt im Unbewussten. Die Bedingtheit und Kontingenz des Lebens werden aber unabweisbar sichtbar und erfahrbar an markanten Grenzsituationen des Lebens, am Ereignis der Geburt, an den unerwarteten Fairnessen wie Behinderung, Unfällen und Krankheit im Lauf des Lebens und schließlich im Sterben und Tod an den unweisbaren Fakten der Endlichkeit des Lebens. Das ist die Grenzerfahrung schlechthin. Letzte Frage zum Ende. Macht Sterben Sinn? Vom Standpunkt des Lebendigen macht Sterben keinen Sinn. Leben heißt dem Leben hingegeben sein. Es stellt keine Fragen nach dem Warum. Aber der Mensch ist ein notorischer Sinnsucher. Er fragt, wie kann man dem Dasein angesichts seiner Grenzen Sinn geben? Eine mögliche Antwort, ganz kurz, Kontinuität. Selbstbestimmung und Bezogenheit auf andere, das sind die beiden anthropologischen Prämissen jeder Ethik und auch für ein Ethos des Sterbens. Hieraus ergeben sich Konsequenzen für einen ethisch begründeten, verantwortlichen Umgang mit den Grenzen des Lebens, des eigenen und des Lebens von anderen. Durch die Gegenwart und die Wahrnehmung von anderen entsteht erst ein Sinn von Kontinuität, von Kohärenz und Sicherheit, auch in der letzten Phase des Lebens, kann er jedenfalls so entstehen. Ein Sinn von Kontinuität gibt auch die Wahrnehmung des Lebendigen in größeren Zusammenhang des Lebendigen, der Erfahrung der Natur als Erfahrung von Dauer und Kontinuität jenseits der Grenzen der eigenen leibhaftigen Existenz. Das sind nur Anregungen für Ihr Weiterdenken und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.